SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Heute Professor Rolf Heilmann zu seinem Buch »Auch Physiker kochen nur mit Wasser«, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen gerät. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Viele Wunder der Natur, die fallen uns gar nicht mehr so auf. Dass zum Beispiel ein Stein nach unten fällt, ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir denken. Warum kann Schwerkraft nur anziehen, nicht abstoßen? Warum dreht sich die Venus in die falsche Richtung? Was hat der kalte Kaffee mit dem Universum zu tun? Herr Professor Heilmann, mir geht es mit vielen technischen Apparaten so, dass ich sie benutzen kann. Die funktionieren auch gut. Ich habe aber keine Ahnung, warum. Und wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, geht das Physikern mit anderen Dingen auch genauso. Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen?
Ja, zunächst einen schönen guten Tag auch von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Also der Otto-Normalverbraucher, wenn ich jetzt das mal so nennen darf, der hat Probleme mit der Physik und mit der zunehmend komplizierter werdenden Technik. Das ist bei den Physikern nicht so. Also die haben ja Physik studiert, um gerade das zu verstehen. Allerdings verstehen die ihre Grundprobleme, ihre Grundbegriffe mitunter nicht. Also wenn ich jetzt ein Beispiel nennen soll, die Hörer hören uns, weil die Elektronik funktioniert, aber das Elektron, das Grundbauteil der Elektrizität, das gibt uns unglaubliche Rätsel auf. Also beispielsweise nehmen wir heute an, das Elektron ist nicht weiter zu teilen, es ist ein Elementarteilchen und gleichzeitig kann es an verschiedener Stelle sein. Also wenn ich das jetzt auf uns übertragen würde, ich sitze jetzt hier und ich könnte gleichzeitig an meinem Schreibtisch in München sitzen oder in einem Café in New York. Also wenn ich das erklären würde von mir, würden Sie mich nie wieder in Ihre schöne Sendung einladen. Aber die Physiker nehmen an, dass das bei den Elementarteilchen so ist. Und wenn man dieses Irrwitzige annimmt, kann man also viel erklären und eine Technik aufbauen, die uns einerseits zum Guten dienen kann, aber andererseits natürlich auch negative Seiten hat.
Das ist interessante Mail eingegangen aus St. Ingbert von Jürgen Boost. Er fragt etwas, was ich in Ihrem Buch auch wirklich genauso gelesen habe, nämlich inwiefern konnte auf der falschen Vorstellung von der Fließrichtung des elektrischen Stroms dennoch eine gewaltige technische Entwicklung aufbauen?
Ja, also das ist so ein Ding. Also stellen Sie sich vor, man hat Blitze gesehen, man konnte Elektrizität irgendwie beobachten und hat dann versucht, die Sache zu erklären, indem man sagt, es gibt zwei verschiedene Sorten von Elektrizität, die man dann mit Plus und Minus bezeichnet hat. Und man wusste, irgendetwas müsste da fließen. Man wusste aber nicht, was. Und da hat man angenommen, was da fließt, das müssten kleine Teilchen sein und die fließen von Plus nach Minus. Und darauf ist, wie der Hörer schon geschrieben hat, eine wunderbare Technik entstanden. Dann Ende des 19. Jahrhunderts hat man tatsächlich festgestellt, dass der Strom andersrum fließt und dass er also von diesen so schon erwähnten Elektronen getragen wird. Und der Witz ist jetzt der, dass die Elektrotechniker bis heute an dieser falschen Richtung beibehalten. Und die Physiker sagen, ja, der Strom fließt eigentlich andersrum. Und die Schüler dann in der 8., 9. Klasse kriegen dann gesagt, oh, es gibt zwei Richtungen, die technische und die physikalische. Und der Witz ist jetzt, wir können mit beiden rechnen, wir können mit beiden eine Technik entwickeln und eine ist nur die richtige. Also das zeigt schon, wir können mit Annahmen ganz verrückte Dinge machen, die auch funktionieren, die aber unter Umständen gar nicht richtig in Anführungszeichen sind, sondern man könnte sie genauso gut andersherum sehen. Also stellen Sie sich mal vor, die Saar würde andersrum fließen oder der Regen würde nicht mehr von oben nach unten, sondern von unten nach oben fallen. Das wäre natürlich totaler Unsinn. Aber in der Physik, in der Elementarteilchenphysik, aber auch in der alltäglichen Physik geht das durchaus.
Das ist ja ganz interessant, weil ich habe am Anfang ja auch schon gesagt, dass ein Stein nach unten fällt. Da wird mir jetzt jeder sagen, mein Gott, das ist ja fast Grundschulwissen. Das ist die Schwerkraft, die zieht den Stein halt nach unten. Aber so einfach ist das anscheinend auch wieder nicht.
Nein, gar nicht. Also wenn man jetzt sich ein bisschen Naivität bewahrt und fragt, ja, warum gibt's denn die Schwerkraft nun eigentlich? Da stehen die Physiker da. Das können sie eigentlich nicht beantworten. Die können noch ein Erklärungsmuster bringen, indem sie sagen, ja, die Erde hat eine Masse und diese Masse verbiegt die Raumzeit. Da entsteht so eine Delle und in diese Delle rutscht dann der Stein und das sehen wir als Fallen an. Aber das ist natürlich auch keine Erklärung, die alle befriedigt. Da kann man auch wieder fragen, warum. Also diese letzten Fragen, diese grundsätzlichen Sachen, ne, für alles, was uns umgibt, das bringt uns immer an Grenzen des Wissens. Also Sie können das Licht nehmen, Sie können die Farben nehmen, den Schall, die Elektrizität, alles. Wenn man zwei, dreimal fragt, warum, kann man zwar vielleicht Formeln finden, aber die letzte Ursache, das letzte Wesen der Sache, können Physiker nicht erklären. Und da braucht man die Hilfe, muss ich jetzt so sagen, die Hilfe der anderen Wissenschaften oder der Philosophie, der Theologie, der Kunst vor allem. Mhm. Also Physik allein erklärt die Welt nicht.
Da gehen wir gleich noch genauer drauf ein. Ich möchte erstmal nur noch mal sagen, wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Rolf Heimann zu seinem Buch Auch Physiker kochen nur mit Wasser. Und Sie können im Moment keine Fragen telefonisch stellen, weil unsere Telefonanlage nicht richtig funktioniert. Sie können mir aber eine Mail schicken in die Sendung. Sie schreiben dann an Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Und eine Frage ist auch schon eingegangen von Dr. Bachmann aus Neunkirchen. Er weist darauf hin, dass schon Augustinus gesagt hat, dass Wunder nicht gegen die Natur gerichtet sind sozusagen, sondern nur gegen die uns bekannte Natur. Hier spielt also das Prinzip des über den Tellerrand Schauens eine Rolle.
Ja, das ist ganz klar. Also man muss zunächst mal mit offenen Augen durch die Welt gehen und stellt dann aber fest, gerade wenn man 2-3 Mal fragt, dass nicht alles das, was wir unmittelbar sehen, auch die Wirklichkeit ist. Wir brauchen also eine ganze Menge andere Dinge noch. Also die Physik ist ja immer davon ausgegangen, dass man die Welt erklären kann, indem man diese komplexen Phänomene in Einzelteile zerlegt. Und man meinte dann, wenn man die Einzelteile versteht, versteht man das Ganze. Aber das ist natürlich nicht so. Also wir kennen die Elementarteilchen heute, aber wenn ich die kenne, weiß ich noch lange nichts über sie als Person, obwohl sie oder ich auch aus Elementarteilchen aufgebaut sind.
Vor allen Dingen, weil man ja festgestellt hat, dass man ein Teilchen gut berechnen kann, 2 vielleicht gerade auch noch, aber wenn es 3 oder mehr werden, die also in Wechselwirkung miteinander stehen, dann ist auch mit Rechnen nicht mehr viel zu machen.
Nein, das schon mal gar nicht. Also was man so in der Schule kennt, so einfache Formeln, die man dann nach der Unbekannten auflöst, das geht mit 3 nicht mehr. Das ist schon mal so ein Phänomen. Wenn man dann sehr viele hat, ein paar Milliarden, dann kann man wieder die Statistik benutzen. Aber die Einzelteile, die kann man nur mit, sagen wir mal, einfacher Mathematik beschreiben. Und sobald dann sich Teile zusammenfügen, entsteht eine neue Qualität, die in der Information liegt, die sich daraus ergibt. Ja, in Information, da steckt ja das Wort Form drin. Das ist eine neue Form, da ist eine neue Qualität entstanden. Und da muss man Dinge mit berücksichtigen, Wechselwirkungen über Felder beispielsweise, da werden die Formeln so kompliziert, dass man sie nur noch mit Computer berechnen kann oder gar nicht berechnen kann, dass es überhaupt keine Lösung gibt. Und dann muss man bestimmte Dinge einfach akzeptieren.
Man könnte ja jetzt meinen, dass eine Naturwissenschaft und eine Religionswissenschaft zum Beispiel sehr weit auseinander liegen, dass es da praktisch überhaupt keine Berührungspunkte gibt. Aber in Ihrem Buch habe ich am laufenden Band Berührungspunkte gefunden, weil immer wenn es um die letzten Fragen geht, auch um die ganz wissenschaftliche Frage, gab es einen Urknall, wenn ja, was war davor, wie ist das entstanden, wie ist Energie entstanden, da kann ich immer auch von Gott reden, wenn ich will oder wenn ich das so nennen will. Und Spiritualität scheint auch durchaus Argumente zu finden in physikalischen Sachverhalten.
Ja, natürlich. Also die Information, die zwischen den Teilen existiert, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ob wir es Information nennen oder wenn wir es mit dem Bewusstsein erkennen, dann vielleicht Geist nennen, das ist etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Es ist ja so, wenn man einen Haufen Legosteine hat, dann ist das ein unstrukturierter Haufen. Wenn man dann aber etwas baut, dann hat man einen Plan umgesetzt und dieses Wissen steckt dann in dieser Struktur, in diesem Traktor, den ich da baue oder in diesem Haus oder dieser Rakete. Ja, und deswegen brauchen wir auch diese Ansätze, die etwas über das rein Materialistische hinausgehen. Also ich möchte jetzt nicht der Esoterik das Wort reden oder dem Spiritismus, sondern wirklich ausgehen von der Physik, von der Technik, dass man sich den Blick etwas weitet. Wenn man direkt drin ist in der Technik und irgendwas, ein Gerät entwickeln muss, da braucht man die Philosophie vielleicht nicht unbedingt. Das brauche ich auch nicht, wenn ich dann ein Messproblem habe, was ich lösen muss. Da hilft mir dann Augustinus in dem Falle auch nicht. Aber wenn ich mir über bestimmte Sachverhalte im Klaren werden will, die in der Tiefe sind, die auch eine gewisse Bedeutung haben für mich oder für andere, dann muss ich fragen und dann muss ich in die Philosophie oder in die Theologie gehen.
Ich habe da einige Beispiele in Ihrem Buch gefunden. Zum Beispiel nehmen wir eine physikalische Gesetzmäßigkeit, dass Energie nicht zerstört werden kann oder vernichtet. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und wenn das stimmt, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dann ist diese Energie ja ewig. Das heißt, sie ist auch weder irgendwann geschaffen, noch hat sie irgendwann angefangen. Fragt man sich natürlich dann trotzdem, wie ist die in die Welt gekommen?
Ja, das ist ja das bekannteste Beispiel eigentlich, ja, dass wir zurückgehen können. Wir können die Welt beobachten und stellen fest, ja, nach allem, was wir sehen, vor 13,8 Milliarden Jahren muss es da so etwas gegeben haben, das wir heute Urknall nennen und wo alles entstanden ist. Aber die Energie, die wir als Grundgesetz jetzt oder mit dem Grundgesetz beschreiben, kann nicht entstehen, kann nicht verschwinden, kann nur umgewandelt werden. Also muss vorher in Anführungszeichen etwas da gewesen sein. Jetzt sagt aber die Physik, dass vorher gab es nicht, weil es vorher keine Zeit gab und also auch kein Vorher und Nachher. Und da merken Sie schon, da sind wir sofort an der Grenze dessen, was wir uns vorstellen können. Aber das interessiert die Leute. Also wenn ich einen Vortrag halte, einen populärwissenschaftlichen Vortrag, da kommen dann immer Leute, die dann fragen, ja, was war denn da nun? Wie stellen Sie sich das vor? Stimmt das nicht, was in der Bibel steht? Oder stimmt das nicht, was ich in der Schule gelernt habe? Und da muss ich sagen, tja, weiß ich nicht. Das weiß niemand.
Ich habe in Ihrem Buch einige Sachen gelesen, die mich erstmal stutzig gemacht haben. Zum Beispiel steht irgendwo, dass das ganz Große eigentlich noch weniger groß ist, als das ganz Kleine klein ist, um es mal so verrückt zu sagen. Das heißt, die Anzahl von Dingen ist jetzt wieder der ganz falsche Begriff, die Anzahl von Quanten, von Elektronen oder ich weiß nicht was, im ganz Kleinen, die ist so riesig, dass die meine Vorstellungsfähigkeit fast noch mehr überschreitet als die Zahl der Universen.
Ja, das ist natürlich so, ja. Also wenn Sie so ein paar Gramm von der Materie vor sich haben, dann sind das 10 hoch 23 Teilchen, das sagt sich so einfach. Aber wenn man da vorstellt, wie viel das sein wird, wenn man sich überlegt, wie viel das ist, also wenn man, da kann man rechnen, dass man da die Sonne ein paar Mal bedecken kann, oder wenn man nur den Strom annimmt, der da durch so eine Glühbirne fließt, da fließt pro Sekunde 10 hoch 15, gleich eine 1 mit 15 Nullen. Also sind unglaubliche Zahlen, und das Universum, so wie wir es heute kennen, das sichtbare, uns erfahrbare Universum, da sind die Zahlen deutlich kleiner, erstaunlicherweise. Ne? Aber die Leute interessiert natürlich das Universum, weil man da diese grundlegenden, fundamentalen Dinge, auch die Frage nach Gott, besser stellen kann als bei einem einfachen Stück Kupferdraht. Aber die Phänomene da drin sind genauso wunderbar.
Um gerade den Kupferdraht noch ein bisschen anschaulich zu machen, wohlbemerkt genau nach Ihrem Buch, Sie schreiben, dass da in einer Sekunde bei einer Glühbirne fließt, wenn man das in Zuckerwürfelchen umrechnen würde, diese 10 hoch 15, dann wären das so viel Zuckerwürfelchen, dass man ganz Bayern und ganz Baden-Württemberg damit bedecken könnte.
Ja, in einer Sekunde, ne? In der nächsten Sekunde nochmal und nochmal. Und das Wunderbare ist nur, dass wir damit einfach rechnen können, dass wir Formeln haben, dass wir Zahlen haben, wir 1, 0, 15, das ist ja gar nichts. Ja? Und das können wir nutzen, erstaunlich, ohne dass wir es mit unserem Verstand wirklich fassen können. Das ist also so ein Punkt. Ne? Man kann was hinschreiben, man kann damit operieren, man kann eine Technik entwickeln, aber irgendwann stellen wir dann sofort fest, wir sind an einer Grenze. Und das ist auch die viele Leute davon abhält, die Physik interessant zu finden.
Ich kenne einen Wolfgang Wagner in Landshut, ich weiß nicht, ob der geschrieben hat, irgendein Wolfgang Wagner hat uns jedenfalls geschrieben, und ihn würde interessieren, was der Autor von der sogenannten Quantenmedizin hält.
Haben Sie davon gehört? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Also ich muss gleich sagen, das Buch ist also nicht in diese Richtung geschrieben. Also Quanten ist ein moderner Begriff, der in der Physik schon nun über 100 Jahre existiert, der übergern verwendet wird, also wie Energie auch oder wie Schwingungen oder sowas. Und die Quantenphysik ist nun eine Physik, von der ich vorhin schon sprach mit dem Elektron, ja, dass wir also bestimmte Zustände gar nicht charakterisieren können, wenn wir nur eindeutige Ergebnisse wollen, sondern das ist möglich und das auch, und zwar gleichzeitig. Mhm. Und das nutzt man jetzt aus, um zu sagen, also bestimmte Phänomene können wir jetzt nicht lösen, also auch Medizin, man ist krank, man will gesund werden, auf direktem Wege, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und da gibt es verschiedene Wechselwirkungen. Man benutzt da immer auch die Begriffe der Physik, und die überträgt man dann einfach in die Medizin. Da muss man aufpassen. Also man kann nicht einfach diese Phänomene, die es im Alltag gibt, ganz weit runterbrechen auf diese Quantenphysik. Und da bin ich also vorsichtig. Ich bin jetzt kein Mediziner. Ich wäre vorsichtig, wenn man sagt, die Quantenmedizin ist jetzt das Allheilmittel. Es ist möglicherweise ein Denkansatz. Aber nach allem, was ich kenne und gelesen habe, führt der also von der schulmedizinischen Seite her nicht zum Erfolg.
Was aber natürlich nicht heißt, dass die Quantentheorie und ihre Ergebnisse nicht Auswirkungen auf Technik haben, die in der Medizin eingesetzt werden, wie zum Beispiel der Kernspintomograph.
Ja, natürlich. Also das muss man immer sehen. Ja, man darf aber, da sind wir wieder bei dieser Vorstellung. Ja, auch der Erwin Schrödinger, also ein Pionier der Quantenphysik, der hat da versucht, sich diese Dinge vorzustellen und zu verdeutlichen, hat er diese berühmte Schrödingersche Katze entworfen. Also eine Katze, die lebt und gleichzeitig tot ist. Wo man merkt, ja, also im Alltag funktionieren diese Begriffe nicht. Und wenn man diese Argumentation natürlich in die Quantenwelt überträgt, dann geht das. Mhm. Aber sobald man es dann eben mit Katzen, Hunden oder Menschen zu tun hat, dann wird die Sache kritisch. Mhm. Also Vorsicht mit den Begriffen. Auch Quantensprünge sind sehr beliebt. In der Diskussion, in Talkshows oder so wird immer mal von Quantensprung gesprochen. Man meint da, das sei etwas qualitativ Neuartiges. In Wirklichkeit ist ein Quantensprung, wenn man es genau anschaut, also ein Übergang von einem Zustand elementaren zu einem anderen, eine kleinstmögliche Änderung eigentlich. Also Vorsicht mit Übertragen von Begriffen aus der Physik, aus der Wissenschaft in andere Bereiche.
Also der Quantensprung ist gerade kein Quantensprung.
Eben, also die Idee dazu war der eigentliche Quantensprung, wenn man es so will, ja, aber nicht der Quantensprung als solcher. Also man muss aufpassen, dass man Begriffe, ich sagte vorhin schon auch Energie, Schwingungen, das ist ja alter Kraft, das sind alltägliche Begriffe, dass man da also eine gewisse Schärfe beibehält.
Eine sehr gute Nachricht, unser Telefon funktioniert wieder und Sie sind herzlich eingeladen, jetzt anzurufen. 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Saarbrücken 65100. Hier ist schon eine Anmerkung eingegangen.
Ich studiere vor längerer Zeit, habe das weiterhin verfolgt und stelle eine Sache mit Erstaunen fest. Die dunkle Materie und dunkle Energie machen nach heutiger Meinung 95% des Universums aus. Also sind es gerade 5%, die wir überhaupt einigermaßen kennen. Das Merkwürdige ist aber, dass das unter den Laien und Halblaien immer noch kaum bekannt ist, obwohl es seit 15 Jahren publiziert ist. Wie kann man sich sowas erklären? Ist es eine Zurückhaltung der Physik zuzugeben, dass sie eigentlich gar nichts weiß?
Ja, genau. Genau. Aber das wird in auch populärwissenschaftlicher Form schon diskutiert. Aber beispielsweise in den Schulplänen ist es noch nicht drin. Also der Hörer hat völlig recht. Ich hatte es vorhin ja auch gesagt. Was wir kennen, ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Welt. Und nicht nur das, was wir sehen, sondern wo auch unsere Instrumente hinreichen. Ja? Also nach allem, was wir wissen, sind das nur 5%. Alles andere können wir annehmen oder müssen wir annehmen, dass da etwas existiert. Also dass das Weltall beispielsweise expandiert und zwar immer schneller. Das ist auf diese sogenannte dunkle Energie zurückzuführen, von der wir keine Ahnung haben, was sie ist. Das muss man sagen. Keine Ahnung. Und dann gibt es noch ganze Räume im Weltall, wo offenbar etwas ist, wo wir aber nichts sehen. Also das bedeutet nicht, dass das nur schwarz ist, sondern dass dort etwas ist, was mit der herkömmlichen Strahlung, mit Licht überhaupt nicht wechselwirkt. Und das nennen wir dunkle Materie. Und das macht in der Summe, weil Energie und Materie über diese bekannte Einsteinsche Formel E ist m mal c Quadrat zusammenhängen, das machen 95% des Weltinhaltes aus. Und das ist ein Riesenthema, aber die Lehrer oder die Professoren können darüber nichts sagen, weil sie nichts wissen. Man kann jetzt einige experimentelle Beobachtungen diskutieren. Das ist wahr. Das ist auch spannend. Da hat es also vor einigen Jahren auch den Nobelpreis für Physik gegeben für die Erklärung der stetigen Expansion des Weltalls. Aber wir wissen nichts. Und daher kann es wohl kommen, dass das auch in der Community, populärwissenschaftlichen Community noch nicht das große Thema ist und die Leute auch relativ wenig drüber wissen. Ich muss sagen, das stimmt, die Physiker geben zu, dass sie da völlig im wahrsten Sinn des Wortes im Dunkeln tappen.
Also manche Grundgedanken und Grundregeln der Physik sind auf den ersten Blick fast banal. Also zum Beispiel lese ich, dass die Unordnung im natürlichen Verlauf immer zunimmt. Das kann ich nur bestätigen, ist bei mir im Büro genauso.
Das ist so, ja, das ist der sogenannte zweite Hauptsatz der Wärmelehre. Also sehen Sie, eine Tasse Kaffee wird kalt, weil die Wärme sich verteilt. Und es passiert nicht, dass die Wärme aus der Umgebung zurück in diese Tasse kriecht und dort heißen Kaffee erzeugt. Also da muss man schon Maschinen benutzen, die diese Wärme dann zurücktransportieren. Also der Gang der Dinge ist der, dass es von Warmen zum Kalten läuft. Also man hatte am Anfang eine Ordnung, hier in der Tasse war es warm, außen war es kalt. Und irgendwann, wenn man die Sache eine Weile laufen lässt, dann verteilt sich die Wärme und wir haben eine Unordnung, überall das Gleiche. Und das kann man im Alltag erleben. Wir müssen also Energie aufwenden, um unser Zimmer aufzuräumen. beispielsweise. Wenn wir das nicht tun, dann ist die Sache relativ schnell unordentlich. Und im Universum, wenn wir nicht von außen eingreifen in diese Systeme, die wir uns angucken, läuft das genauso. Also wir laufen auf eine Unordnung zu. Unsere Erde ist allerdings so ein Ort, wo wir so viel Energie bekommen von der Sonne, dass wir eben diese nutzen können, um Ordnung zu schaffen. Also diese komplexen Strukturen, die wir auf der Erde haben, das Leben, was wir auf der Erde haben, das ist alles gegen diese Tendenz aufgebaut worden. Wir haben also die Möglichkeit gekriegt, durch diese Energie Ordnung zu schaffen. Ordnung bedeutet eben auch Anordnung von Atomen zu ganz komplexen Gegenständen bis zu Lebewesen. Und wir leben in einer, wenn Sie so wollen, ich habe es im Buch, glaube ich, Insel der Glückseligen genannt. Wenn wir weniger Energie bekämen von der Sonne, wäre es sehr schnell aus mit uns.
Und wenn wir schon über Energie sprechen, da stimmt ja unsere Begrifflichkeit schon nicht wirklich. Es gibt ja eigentlich nach allem, was ich bei Ihnen gelernt habe, weder Stromerzeuger oder Energieerzeuger noch Energieverbraucher.
Ja, das ist auch so was, die Alltagssprache benutzt bestimmte Begriffe relativ unscharf, manchmal auch einfach, um die Sache zu verdeutlichen. Also die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. In Wirklichkeit macht die das natürlich nicht. Oder die Energie, wie Sie sagen. Ja, aber das ist einfach gut. Der Mensch braucht Bilder, anschauliche Dinge, anschauliche Begriffe. Und jetzt kommen die Physiker in ihrer etwas peniblen Art und sagen, ja, also eigentlich kann man das so nicht sagen. Energie kann man nicht erzeugen, Energie kann man nicht vernichten. Aber wenn ich dann immer spreche, ja, mit meiner Glühlampe oder mit meiner Heizung wandle ich Energie um, dann klingt das schon etwas merkwürdig. Also man benutzt bewusst unscharfe Begriffe, physikalische Begriffe nicht ganz richtig, um überhaupt eine einigermaßen vernünftige und verstehbare Sprache zu entwickeln. Und das Problem, was viele Schülerinnen und Schüler haben, ist nun, dass sie von dieser normalen Sprache, wo jeder weiß, was gemeint ist, ein Energie- oder ein Kraftwerk erzeugt keine Kraft, sondern wandelt nur Energie um oder so, also dass sie von diesen Begriffen in die Physik, in der Schulphysik, in diese abstrakte Welt hineingezogen werden, wo genau geschrieben ist, was Energie ist, was Kraft ist, was Wellen sind und so weiter. Und da muss man sich in dieser sehr abstrakten Welt bewegen. Und das mögen viele Leute nicht.
Hören wir noch eine telefonische Frage, die unter Saarbrücken 65100 eingegangen ist.
Was mich in der Schule, besonders im Physikunterricht, immer gestört hat, war, dass Wissen immer als der Weisheit letzter Schluss dargestellt wurde. Vieles, was ich damals lernen musste, ist heute bereits völlig überholt. Erst als Erwachsener verstand ich, dass auch für die Wissenschaft der Satz gilt, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Die meisten Wissenschaftler geben aber nur sehr ungern zu, dass auch sie nur mit Wasser kochen.
Ja, deswegen heißt ja auch das Buch so. Das wollte ich also schon mal klarstellen. Ja, wenn man in der Physik selber drinsteckt, auch als Lehrer drinsteckt, dann ist man so fasziniert von dem ganzen Gebäude, dass das alles zusammenpasst und man alles auf einige Grundgesetze reduzieren kann, von denen man dann eine unglaubliche Fülle an Phänomenen ableiten kann. Aber wir müssen zugeben, dass es eine ganze Menge nicht oder dass eine ganze Menge nicht verstehbar ist. Und was der Hörer jetzt auch sagte, es werden dann in der Schule notgedrungenerweise, muss ich sagen, Gesetze präsentiert. Und damit wird gerechnet. Wenn jetzt der Lehrer sagen würde, jetzt zeige ich euch, wo das Gesetz herkommt, also es streng herleiten würde, da hätte er jahrelang zu tun. Also das kann man nur, wenn man da ein ganzes Studium absolviert hat. Und insofern muss ich da die Lehrerinnen und Lehrer in Schutz nehmen. Mhm. Die haben es dann nicht leicht. Andererseits muss man immer sagen, dass man, das musste der Lehrer auch und ich auch, dass es Grenzen gibt, die man einfach akzeptieren muss. Und man muss dazu stehen, auch als Naturwissenschaftler. Mhm.
Das passt gut zu einer Mail, die gerade aus Dresden eingegangen ist, von Klaus Nindel. Er fragt, warum ist die gegenwärtige Physik nicht mehr in der Lage, ihre wissenschaftlichen Ergebnisse anschaulich und verständlich dem Laien erklären zu können? Vielleicht geht's ja wirklich nicht.
Na, da muss man aufpassen. Also zunächst mal, also auch die klassische Physik ist schwer zu vermitteln. Ja, also diese einfachen Sachen, die man in der 7., 8., 9. Klasse in der Schule lernt, das ist schon mal ein Problem. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir lernen, Physik kann man natürlich in der Technik ansetzen und die Technik wird immer komplizierter, sodass wir immer mehr ein Problem kriegen, auch diese Komplexität zu erklären. Und dann kommt dazu, dass man die neuartige Physik, wie die Quantenphysik, obwohl so neuartig ist sie nicht, sie ist schon über 100 Jahre alt, dass da die Begriffe an die Grenzen dessen kommen, was man sich vorstellen kann. Also man muss unterscheiden. Erstmal der gute Wille, etwas zu erklären. Dazu hoffe ich, mit ein paar Vorträgen oder mit so einem kleinen Büchlein beitragen zu können. Andererseits ist die Physik selber an sich so komplex, dass man es wirklich nicht erklären kann. Also schauen Sie, wenn Sie es an die berühmte Dampfmaschine in der Feuerzangenbowle denken, die kann man noch erklären. Da kann man beobachten, da weiß jeder, wie die Sache funktioniert, die kann man sich angucken. Aber wie ein Handy funktioniert, ein Smartphone, da weiß man schon nicht, wie dieses Display funktioniert. Also um das zu begreifen, wie das da funktioniert mit diesen OLEDs, die da drin sind, da muss man ein paar Jahre studieren. Und da ist das nun das Problem, dass es relativ wenig Leute gibt, die versuchen, diese Komplexität in irgendwie auf eine einfache Form zu bringen. Wie gesagt, zunächst mal die Komplexität muss man vereinfachen, ohne dabei Fehler zu machen. Andererseits sind diese Vorgänge, mit denen man es da zu tun hat, eben auch so merkwürdig, dass es dazu keine Bilder gibt.
Sie sagten ja eben schon, dass die traditionelle Physik auch nicht immer leicht zu verstehen ist. Ich nehme mal gerade ein Beispiel aus Ihrem Buch. Newton. Zu jeder Kraft gibt es eine gleich große Gegenkraft. Das ist ja ein Gesetz der klassischen Physik. Verstehe ich erstmal nicht. Also ich stelle mir jetzt vor, Stürmer rast in den Strafraum, Verteidiger hält ihn am Trikot. Gibt natürlich einen Elfmeter, aber da wirkt jetzt eine Kraft. Also der zieht an dem Trikot, das ist eine Kraft. Wo ist jetzt die Gegenkraft? Ist das der weglaufende Spieler oder gibt es in dem Verteidiger auch noch eine Gegenkraft?
Naja, sehen Sie, wenn sich einer bewegt und dann zum Schluss, wenn er festgehalten wird, nicht mehr bewegt, da ist dann Unterschied dabei. Ich kann Bewegung verändern, wenn eine Kraft wirkt. Ja, ich lasse eine Kraft wirken, indem ich dem Spieler halte und auf den, der spürt die Kraft selbst, also der hält, übt eine Kraft aus und der gehalten wird, spürt diese Kraft. In der Summe gibt es null, der bleibt stehen oder bleibt, ist dann in der Ruhe zum Schluss. Ja? Und das ist aber so ein Axiom, sagt man, eine Gesetzmäßigkeit, die man nicht weiter hinterfragen kann. Ich nehme das an, immer wo eine Kraft wirkt, wirkt auch eine Gegenkraft. Und dann gibt es noch zwei andere, es gibt drei Axiome, auf denen dann die ganze Mechanik aufgebaut ist. Aber diese drei Axiome, diese Grundbegriffe kann ich nicht weiter hinterfragen. Ich kann nicht sagen, ja, ich kann vielleicht annehmen, wenn ich jetzt was anderes annehme, dann könnte auch eine andere Physik entstehen, aber die würde dann nicht mit dem übereinstimmen, was wir beobachten. Also wer nimmt etwas an und kriegt hinten etwas Vernünftiges raus, kann damit vernünftig rechnen und kann eine Technik entwickeln, die funktioniert. Und wenn man etwas anderes annimmt, dann funktioniert das nicht. Also ist das, was angenommen wird, vielleicht falsch. Also es gibt bestimmte Dinge, die man nicht weiter hinterfragen kann.
Noch eine telefonische Frage an den Autor.
Der Autor kennt sicher das Buch Vom Urknall zum Durchknall. In diesem Buch werden insbesondere Elementarteilchen und Astrophysiker kritisiert, weil sie sich weniger an nachprüfbaren Fakten als an Theorien orientieren. Teilt der Autor diese kritische Einstellung?
Ja, da muss ich nun aufpassen, was ich sage, damit ich keinen Ärger mit den Kollegen kriege. Also es gibt natürlich immer wieder Gegenstimmen gegen diese gewaltige Physik, die unglaubliche Summen verschlingt, also beispielsweise großartige Beschleunigeranlagen, die Milliarden kosten. Und da fragt man sich ja, was kommt dabei heraus? Müsste man nicht vielleicht andere Wege suchen und muss nicht immer und darf man nicht immer nur dem Weg größer, schneller, höher, weiter folgen? Also ich glaube, man muss einen Kompromiss finden. Einerseits müssen wir, um in die tiefsten Tiefen zu kommen, schon diese Geräte nutzen und unter Umständen auch finanzieren, was natürlich eine Frage ist. Wenn es jetzt komplizierter wäre oder wenn wir tiefer reinschauen wollen, als wir es jetzt schon können, brauchen wir Beschleuniger von nahezu astronomischen Ausmaßen. Also das allein kann es nicht sein. Man muss noch etwas anderes berücksichtigen und das sind die Dinge, die ich vorhin auch schon ansprach, die sogenannte Emergenz betreffen. Also wenn sich Teile zusammenlegen, gibt es eine neue Struktur und die verstehen wir noch nicht ganz. Und das ist ein Teil der Physik, den wir unbedingt weiterverfolgen müssen. Also nicht nur bis in die kleinsten Teilchen, da sind wir schon fast am Ende, oder bis in die tiefsten Tiefen des Universums, da sind wir auch schon fast am Ende. Was man da sehen kann, wir können 13 Milliarden Jahre in der Zeit zurückschauen und sind da, naja, nicht direkt vom Urknall, aber nicht zu weit weg. Also das haben wir schon alles abgegrast, aber es gibt in der Mitte gerade die komplexen Strukturen noch so viel zu erklären, dass man hier, so ist es meine Meinung, auch ein großes Entwicklungspotenzial in der Physik hat. Also die Physik der mittleren Bereiche sollte man nicht vernachlässigen.
Die Frage ist ja auch überhaupt, was Wissenschaft ausmacht. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass niemand Geringeres als Gödel gesagt hat, dass es in jedem einigermaßen komplexen Gedankensystem Aussagen geben muss, die man weder beweisen noch widerlegen kann. Also da würde jetzt Herr Popper zum Beispiel die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn für den ist Wissenschaft genau das, was man eben widerlegen kann. Das, der würde also sagen, das ist dann überhaupt keine Wissenschaft.
Na doch, also der Gödel, das ist der sogenannte Unvollständigkeitssatz. Das war ein Mathematiker, der hat sich also mit Logik beschäftigt und überlegt, also wie kann ich ein logisches System aufbauen? Und letztendlich kam er immer wieder auf diese Grundannahmen von Axiome, wie ich sie vorhin auch schon erwähnt hatte, ohne die wir nicht auskommen. Also in der Naturwissenschaft brauchen wir diese Grundannahmen und darauf baut sich ein unglaublich faszinierendes Theoriengebäude auf. Aber ohne die kommen wir nicht aus. Also das System als solches ist wunderbar funktionierend, aber die Fundamente sind nicht bekannt. Also da muss ich dem Herrn Gödel recht geben, ziemlich anmaßend, aber da muss ich ihm recht geben, wir kommen ohne diese Grundbegriffe nicht aus. Wir müssen etwas voraussetzen und können daraus dann eine tolle Wissenschaft und eine tolle Technik entwickeln.
Kann es bei dieser rasanten technischen Entwicklung überhaupt Grenzen geben? Wo könnten diese sein?
Ganz große Frage, ja. In der Physik gibt es Stimmen, wo man meint, also wir wissen ja schon fast alles. Also wir, wie ich vorhin schon sagte, wir sind in die kleinsten Tiefen vorgedrungen, in die Elementarteilchen und bis in die nahezu an das Ende des sichtbaren Universums oder des erfahrbaren Universums. Wo wir noch nicht viel wissen, ist diese mittlere Welt. Und da ist es so, dass hier gerade fantastische Dinge vor sich gehen. Also wir entwickeln ja eine Technik, indem wir Teile zusammenbauen und kriegen immer komplexere Strukturen. Und diese Möglichkeiten sind ja immer und immer mehr. Also wenn Sie sehen, vor 100 Jahren sah ein Telefon ganz anders aus als heute. Und da scheint es keine Grenzen zu geben. Also die Sache wird immer komplexer. Andererseits gibt es auch keine Grenzen, indem wir also diese Bauteile oder Bausteine der Materie neu konfigurieren können. Also wir kennen alle den Diamanten, wir kennen den Kohlenstoff als Graphit in Bleistiftminen. Aber was man nicht kannte, war, wie dieser Kohlenstoff in einzelnen Ebenen aussieht. Also wenn man von diesem Graphit da nur eine Ebene betrachtet, da gibt es also fundamental neue Eigenschaften, die man dem Kohlenstoff nie zugetraut hat. Das war das Graphen, da gab es vor einigen Jahren auch den Nobelpreis dafür. Also von daher gibt es noch unglaublich viele Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, in der mittleren Welt. Und abgesehen davon, dass man dann auch von 95%, was wir vorhin sagten, 95% des Weltinhaltes nicht wissen, was Sache ist, ich sehe noch kein Ende.
Also ich stelle fest, sowohl bei den Mails, die ich so mit dem linken Auge verfolge, als auch bei den Anrufen wird nur nach ganz schwierigen, grundsätzlichen Fragen gefragt. Und deswegen denke ich, ich sollte mal was ganz Einfaches fragen. Es war so fürchterlich heiß die letzten Wochen. Was passiert denn da eigentlich mit der Wärme?
Ja, das
oder ist das auch wieder was Schwieriges?
Was ist Wärme eigentlich? Da sind wir schon dabei, ne? Also die Leute meinten immer bis Mitte des 19. Jahrhunderts, also es gibt Wärme, es gibt Kälte, bis man plötzlich feststellte, Kälte gibt's gar nicht. Kälte ist nur fehlende Wärme. Ja, und was ist jetzt Wärme? Und da hat man nun versucht, in die Materie hineinzugucken, in die heißen Körper und konnte das damals nicht. Und hat man angenommen, naja, die Körper sind aus Teilen aufgebaut und diese Teile werden sich bewegen. Und siehe da, wenn man annimmt, dass Wärme die Bewegungsenergie dieser Teile ist, dann kann man eine ganze Menge erklären und da konnte man die ganze Physik oder einen Großteil der Physik erklären. Also Wärme ist zunächst mal Bewegung von kleinen Teilchen. Und jetzt ist die Frage, ja, die bewegen sich, die stoßen aneinander und übertragen die. Und die Wärme, die wir also als Energie von der Sonne bekommen, die wird hier in der Erde verteilt, wird auch von der Erde abgestrahlt. Aber jetzt haben wir das Problem des Treibhauseffektes. Diese Abstrahlung funktioniert nicht mehr so gut, weil es also Stoffe in der Atmosphäre gibt, die wir selber hineingebracht haben, die diese Wärme auffängt. Die Wärme bleibt also bei uns. Die Teilchen bewegen sich stärker in der Atmosphäre und also auch dann hier unten auf der Erde, sodass es einfach wärmer wird. Wir kriegen also in zunehmendem Maße Wärme geliefert und wir können immer weniger abgeben. Also die Wärme bleibt bei uns und wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen.
Hier ist eine Frage eingegangen per Mail von Jürgen Hofmann. Er fragt, warum spricht man eigentlich von Antimaterie, die man doch noch gar nicht nachgewiesen hat?
Doch. Also es gibt zu jedem Elementarteilchen ein Antiteilchen. Und dieses Antiteilchen hat eben gerade die entgegengesetzten Eigenschaften, also die entgegengesetzte Ladung beispielsweise. Also die Teilchen selber isoliert kann man nachweisen bei solchen Prozessen und Untersuchungen bei Beschleunigern, wo Teilchen aufeinanderstoßen. Aber diese Teilchen haben sich noch nicht zu einer großen, zu einem großen Materieklumpen zusammengefügt, sodass wir sagen, also das Buch ist jetzt Materie und was daneben liegt, ist Antimaterie. Das kennen wir nicht. Nach heutiger Vorstellung wäre das eine Katastrophe, wenn die beiden nebeneinander liegen würden, weil diese dann zerstrahlen. Die Massen sind verschwunden und wir hätten nur noch riesige Mengen an Energie übrig. Also diese Materie, Antimaterie-Problematik ist bekannt. Man wundert sich also beispielsweise, dass in unserem Weltall, was wir so sehen, nur Materie in großen Haufen vorkommt und die Antimaterie eben nur in vereinzelten kleinen Teilchen bei besonderen Prozessen. Das kann man also nicht erklären. Ja, warum wir gerade nur Materie haben und die Antiteilchen irgendwo sind, aber wo, das wissen wir nicht.
Wir wissen so vieles nicht und wir können uns vor allen Dingen so vieles nicht vorstellen. Sie haben gerade Ihr Buch angesprochen. Wenn Sie mir das jetzt auf den Kopf schlagen würden, würde ich das als hart empfinden. Aber ja, es ist gar nicht hart.
Es ist nicht hart, das ist auch sowas, ja. Wissen Sie, wenn wir in die Materie in einen dringen, dann merken wir zunächst mal, da ist was Hartes, wir dringen weiter ein, da ist immer noch eine harte Ebene, da sind Gewebe drin und das ist alles noch hart. Und irgendwann kommen wir dann auf das Atom. Da wird es dann schon kritisch. Das Atom ist nicht hart. Das Atom besteht zum größten Teil aus nichts. Ist auch wieder so eine Sache. Also das ist eine Hülle, eine Elektronenhülle. Und in der Mitte ist da ein kleiner, schwerer Kern. Und diese Hülle, diese Elektronen, da sind wir wieder gleich am Anfang, die kann ich nicht als hart empfinden. Also, weil ich sie nicht lokalisieren kann. Das ist so eine Sache. Das Elektron ist verschmiert. Auch so ein Spezialbegriff der Physik. Und das Elektron ist verschmiert und wirkt aber, wenn viele Elektronen zusammengefügt sind, also viele Atome zusammen, viele Elektronenhüllen zusammen, als Schutzschild, der, wenn man dagegen stoßt, als hart empfunden wird. Das ist also das Phänomen wieder, was ich sagte. Wenn sich Verschiedenes zusammenlegt, entsteht eine neue Qualität, ein Sprung, den man vielleicht philosophisch sagen kann, also von der Quantität geht es zur Qualität über. Mhm. Und wir empfinden das als hart, obwohl es im tiefsten Inneren, wenn wir dann noch weitergehen zu den Elementarteilchen, auch zu den anderen Teilchen, gar nichts Hartes gibt.
Das heißt also, auch ein hartes Stück Stahl besteht eigentlich aus nicht harten Sachen, was logisch schon relativ schwierig ist, ja, sich das vorzustellen.
Ja, sicher, alles. Das ist der Witz. Ja. Mhm. Die Härte kann man, oder die Schwere kann man sagen, ja, die steckt im Wesentlichen im Kern. Und der Kern, der ist also dieser kleine Mittelpunkt in diesen Atomen. Aber wenn man da reintritt in diese Teilchen, die lösen sich auch auf. Die kann man dann nur noch mit mathematischen Funktionen beschreiben. Und da sind wir wieder an der Grenze. Sagen wir, da ist nichts Materielles, weil wir sagen, wir können diese Teilchen ja nicht teilen. Das ist also ja ganz irre. Ja, es muss irgendwas sein, es ist schwer, aber ich kann da nicht einen Teil davon abschneiden. Es geht da nicht um eine technische Möglichkeit, die wir nicht haben, sondern grundsätzlich nicht. Wenn ich die Teilchen zerteile, kommen wieder die gleichen Teilchen raus.
Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
Die bisherige Reaktion von der Wissenschaft, Öffentlichkeit auf Ihr Buch?
Ja, also ich werde ab und zu mal eingeladen.
Lesen die Kollegen denn sowas überhaupt?
Oder denken ja, Sie, die Kollegen lesen das. Sie geben auch positive Rückmeldung, also muss ich sagen. Allerdings wünscht sich jeder Autor natürlich, dass möglichst viele Physikbücher oder die Bücher lesen, die man selbst schreibt. Und da haben es Physikbücher relativ schwer, muss man sagen. Also wenn Sie in eine normale Buchhandlung gehen, da treffen Sie relativ wenig Physikbücher an. Also die Verkaufszahlen sind auch nicht so groß wie vielleicht Bestseller von Promis oder so. Also das heißt, also die ganz große Reaktion ist bei Physikbüchern nicht zu erwarten. Aber alles das, was ich als Rückmeldung von Fachleuten, aber auch von Nicht-Fachleuten, Ärzte haben mir geschrieben, erstaunlicherweise etliche Ärzte, die finden das alles super.
Ich habe ja vorhin die Sendung mit der Schwerkraft begonnen. Dann fangen Sie mal mit was ganz Einfachem an. Warum fällt mir der Mond nicht auf den Kopf und warum fällt die Erde nicht in die Sonne?
Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Also normalerweise fragt man das eigentlich nicht. Sagt man ja, der Mond, der ist schon immer da oben, also kann er ja gar nicht runterfallen. Aber wenn wir dann in der Schule lernen, alle Körper ziehen sich an. Das hängt mit der Gravitationskraft zusammen. Wo die herkommt, wie gesagt, wissen wir nicht. Da kann man fragen, ja, also der Mond wird von der Erde angezogen. Warum fällt er nicht runter? Antwort, der fällt. Der fällt tatsächlich. Nur während er fällt, bewegt er sich auch in tangentiale Richtung, sagt man, also geradeaus. Und diese zwei Bewegungen, also einmal eine geradlinige Bewegung und einmal eine Fallbewegung, ergeben in der Summe eine Kreis- oder Ellipsenform, so dass er also immer fällt, aber immer vorbeifällt, weil er schon eine Geschwindigkeit hat, vorher mitbekommen hat, die ihn in eine andere Richtung bringt. Also die Kreisbahn, die wir von außen beobachten können, ist eine Zusammensetzung aus Fallen und ja, geradliniger Bewegung.
Ist es vielleicht so, dass dieses Fallen dann die Bewegung auch unterstützt oder vielleicht sogar hervorgerufen hat? Ich weiß nicht.
Ja, also da sind wir wieder bei dem Problem der Energie. Ne? Also wo der Mond die Energie her hat, die er hat, um sich generell zu bewegen, wissen wir nicht. Wir nehmen an, da gibt es also den Energiehaltungssatz und den Drehimpulshaltungssatz, es war mal eine Urwolke daraus, hat rotiert und daraus ist dann das ganze Sonnensystem entstanden und die Menge an Drehbewegung ist konstant. Das ist auch wieder so ein Grundsatz. So, also der hat die Menge an Bewegung irgendwo mit hergekriegt, woher können wir letzter Konsequenz nicht sagen. Er bewegt sich geradeaus und jetzt kann man sich vorstellen, wenn sich einer jetzt geradeaus bewegt und ich fange ihn ein, indem ich ihn einfach festhalte, dann kann ich ihn zu mir rüberziehen, aber gleichzeitig fliegt er weiter oder läuft er weiter. In der Summe gäbe das dann eine Kreisbahn. Und genau das passiert mit dem Mond. Also der hat eine Geschwindigkeit, er will irgendwie durch das Weltall fliegen, wird aber von der Erde quasi eingefangen und als Ergebnis gibt es dann diese Kreisbahn und das geht mit der Erde und der Sonne genauso. Also wenn die Sonne weg wäre, würden wir jetzt einfach ins Universum fliegen und geradeaus fliegen übrigens, weil wir von nichts auf einer Kreisbahn gehalten werden.
Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio mit Professor Rolf Heilmann zu seinem Buch Auch Physiker kochen nur mit Wasser, erschienen im Herbig Verlag, Preis 20 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Iris Kramack aus Gersweiler, Elvira Nazarek aus Neuburg und Achim Schreiner aus St. Ingbert. Noch ein Anruf bitte.
Gibt einen Bericht von der Heidelberger Universität. Da geht es darum, dass eventuell gar kein Urknall stattgefunden hat, sondern dass das Universum immer schon bestanden hat und zwar extrem kalt begonnen haben soll. Und dass die Urexplosion sich über einen unendlich langen Zeitraum in die Vergangenheit ausdehnt.
Ja, also den Bericht selbst kenne ich nicht, aber es gibt natürlich Alternativvorstellungen zu dem, was wir jetzt Standardmodell bei der Entstehung des Weltalls nennen. Was uns zu dem Urknall gebracht hat oder zu der Vorstellung, ist ja nicht, dass irgendjemand dabei war. Ja, vor 13,8 Milliarden Jahren war niemand da, der das beobachten konnte. Was wir beobachten können, ist heute aktuell und wir können die Entwicklung zurückrechnen. Und nach allem, was man weiß, kommt man damit ein ganzes Stück bis unmittelbar vor den Urknall zurück. Da passen unsere Vorstellungen, so wie wir sie kennen, ganz gut. Allerdings ist eben der Urknall selbst noch nicht geklärt und was vorher war, das hatten wir ja vorher schon diskutiert, das kann man nicht fragen, weil die Zeit noch gar nicht existiert hat. Also das ist nur ein Modell. Physik beschäftigt sich im Wesentlichen mit Modellen, das sind vereinfachte Vorstellungen der Wirklichkeit. Und nun sucht man natürlich andere Modelle, andere Erklärungsmuster zu finden, wo man also beispielsweise nicht dieses Problem des Anfangs hat. Und da gibt es verschiedene Modelle, die ich nicht im Detail kenne, die aber dann immer, wenn sie existieren oder getestet werden, darauf, ob sie bestimmte Entwicklungen auch vorhersagen können, so wie es weitergeht mit unserer Entwicklung und auch Zurückentwicklungen erklären können, ohne dass es große Widersprüche gibt. Und nach meinem Dafürhalten ist bis jetzt dieses Urknallmodell das, was die wenigsten Widersprüche erzeugt. Wohlgemerkt, es gibt immer noch ziemlich viele offene Fragen dabei.
Bleibe ich mal gerade bei offenen Fragen. Eine Sache, die schon seit Jahrhunderten bekannt ist, ist, dass es Magnetismus gibt. Die Kompassnadel von den Schiffen und so weiter. Das war ja ganz elementar. Nur, wenn ich mich jetzt auch mal wieder einfach dumm stelle, was heißt dumm stellen? Ich brauche mich gar nicht dumm stellen in der Frage. Und einfach frage, warum ziehen bestimmte Metalle sich an, andere nicht?
Ja, das ist auch so eine. Also Magnetismus auch ein ganz heißes Thema. Es ist so, wenn man einen Magnet teilt, dann kriegt man zwei Magneten. Auch wieder mit Nord- und Südpol. Obwohl kein Norden, aber das nennt man so, ne? Weil man es auf der Erde auch so hat. Und wenn man den wieder teilt, dann kriegt man wieder einen und so weiter und so weiter und so weiter. Und da kommt man runter bis zu den Atomen. Und da gibt es eben Atome, die so magnetisches Verhalten, nenne ich jetzt das mal, zeigen und andere nicht. So, und jetzt fragt man, wo kommt das jetzt her? Und da stellt sich nun raus, dass man da wieder auf diese Elektronen kommt. Bei dem einen haben die also eine spezielle Verteilung um den Kern herum und bei dem anderen eine andere. Und das führt dazu, bei diesem einen, dass man plötzlich eine Kraft in dieser Umgebung spürt, die man nachweisen kann, und das ist die Magnetkraft. Und wenn sich diese Atome dann zusammenlagern, dann entsteht so etwas wie ein Magnet. Da gibt es also wieder diese Strukturbildung. Da bilden sich also ganze Bereiche aus, die in eine Richtung magnetisiert werden und so weiter. Also der Magnetismus ist einerseits ein atomares Phänomen, andererseits auch so ein Ordnungsphänomen, wo es auch noch etliches zu erklären gibt.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe einen Magneten vor mir, der hat zwei verschiedene Pole und jetzt kann ich aber nicht den einen Pol abschneiden, sondern wenn ich versuche, den einen Pol abzuschneiden, dann entstehen zwei Magnete, die wieder beide Pole haben. Mhm, genau. Das heißt, diese Polarität ist irgendwo viel tiefer liegend angelegt.
Ja. Und nun warum, das weiß man nicht und deswegen ist die große Frage, kann man nicht irgendwo einen einzelnen Pol, einen Monopol finden? Also wer den findet, der ist schon reif für den Nobelpreis. Also man kann da so theoretische Überlegungen anstellen, dass es sowas geben könnte oder geben müsste, auch in Festkörpern, aber gefunden hat es noch niemand. Also ich kann nur die Hörer auffordern, nach Monopolen zu suchen, dann kriegen sie garantiert einen Anruf.
Sie meinen jetzt nicht den wirtschaftlichen Bereich, da finden wir leicht genug Monopole. Gut, noch eine Frage bitte.
Ich hätte gern mal gewusst, was der Sinn und Zweck dieser riesigen Anlage in der Schweiz, dieser Kernanlage in Genf ist.
Ja, das ist, hatten wir ja vorhin schon. Ja. Das sind die sogenannten Beschleuniger. Man muss also diese Teilchen, wenn man sie zerteilen will, auf hohe Energien bringen und dann aufeinander prallen lassen. Nur so können wir die Teile der Teile untersuchen. Also wir suchen beispielsweise oder haben gesucht, wenn ich von wir spreche, rede ich jetzt von den Physikern, nicht ich persönlich, das sogenannte Higgs-Teilchen. Das war ja vor einigen Jahren in der Diskussion und im vorigen Jahr, vorvorigen Jahr gab es da den Nobelpreis dafür. Also man sucht Teilchen, die wieder Teilchen aufbauen. Und das ist das, wo ich meinte, wir haben momentan keine andere Möglichkeit, als die Teilchen zu zertrümmern und brauchen unglaubliche Energien. Und da braucht man also große Ringanlagen, 20, 30 Kilometer Laufweg haben die oder noch mehr und oder Durchmesser auch, also riesige Anlagen, wo man diese Teilchen beschleunigt, aufeinander knallen lässt und schaut, was rauskommt. Andere Möglichkeiten haben wir nicht. Jetzt ist die Frage, ja, wie weit können wir das treiben? Jetzt hat man diesen LHC, diesen Large Hadron Collider, jetzt auf besonders hohe Energien gebracht und erhofft sich dadurch nochmal neue Teilchen, also außer den vielleicht 61 Elementarteilchen, die wir kennen, vielleicht noch ein paar zu finden. Und wenn man die hat, dann kann man möglicherweise auch etwas sagen, was mit diesen 95% Weltinhalt ist, von denen wir noch gar nichts wissen. Also man sucht nach neuen Teilchen, nach Erklärungen. Und diese Teilchen haben nicht nur also im Kleinen Bedeutung, sondern eben auch für dieses ganze Modell der kosmischen Entwicklung.
Und man sucht ja nicht zuletzt auch deswegen nach neuen Teilchen, weil es eigentlich vergleichsweise wenig gibt. Also man könnte ja sich vorstellen, in diesen unendlichen Weiten des Weltalls gäbe es auch relativ unendlich viele verschiedene Materieteilchen. Das ist aber keineswegs so.
Ja, das ist gerade dieses Wunder, ne? Oder eines dieser Wunder. Es gibt also nach heutigem Verständnis also ein paar Dutzend Teilchen, 61, und dann gibt es noch ein paar hypothetisch, aber die konnte man nachweisen. Ja, und damit baut man die ganze Welt auf. Ja, warum gibt es nicht 62 oder 200 oder wie auch immer? Also der Punkt ist jetzt der, wo wir auch immer hinkommen in der Welt, also in die Materie rein oder auch in die tiefsten Tiefen des Weltalls, wir treffen immer die gleichen Atome und die gleichen Teilchen, die diese Atome bilden und die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Also das ist merkwürdig. Es gibt ein paar Gesetzmäßigkeiten, es gab ein paar Grundbauteile dieser Welt und diese komplexe, unglaublich faszinierende Welt wird damit aufgebaut. Warum das so ist, keine Ahnung.
Das wäre also das, was Einstein das ewig Unbegreifliche an der Welt ist, ihre Begreiflichkeit nennt. Ja. Das heißt, es ist geradezu unglaublich, dass man es überhaupt verstehen kann.
Ja, ja, das kommt nun noch dazu. Na, wir sehen ja diese Elementarteilchen nicht. Wir können jetzt annehmen, also gerade mit dem Strom, den hatten wir ja auch schon, also da gibt es so ein Teilchen, der hat die und die Eigenschaften. Und tatsächlich gibt es da Gesetzmäßigkeiten und man kann Formeln finden, da kann man das berechnen, die Technik funktioniert, alles super. Und warum soll sich die Natur ausgerechnet in irgendwelche mathematischen Strukturen halten, die wir benutzen? Das ist schon erstaunlich, ne? Und da gibt es beispielsweise Formeln, da gibt es eine Lösung und da sagt man ja, was kommt da raus? Das haben wir ja noch nie gesehen. Da muss es irgendwas anderes geben. Und da gibt es dann Experimentalphysiker, die suchen Und die finden das tatsächlich auch. So war das mit den Radiowellen. Ja? Da gab es eine Theorie von Maxwell. Der hat gesagt, es muss irgendwelche Wellen geben, aber wie? Keine Ahnung, wie die funktionieren. Und 20 Jahre später hat dann tatsächlich jemand diese Wellen entdeckt. Und so gibt es eine ganze Menge Sachen, auch bei diesen Elementarteilchen. Also man hat dieses Higgs-Teilchen in den 60er Jahren, war es, glaube ich, postuliert. Und dann 40 Jahre später hat man es erst gefunden. Also oder 50 Jahre. Also unglaublich, dass man bestimmte Dinge vorhersagen kann.
Planeten und ähnlichen Sachen ähnlich, dass man irgendwelche Leute rechnen was aus und sagen, da müsste irgendwo am Himmel ein Planet oder sowas sein, dann findet man den auch.
Ja, das ist klar. Ja, also so hat man Planeten gefunden. So hat man auch Exoplaneten gefunden. Also man merkt, wenn man genau hinguckt, die Sterne, die schlingern ein bisschen. Wie könnte das sein? Da rechnet man aus, ja, da muss ein Planet sein, der muss so und so schwer sein. Und jetzt hat man eben die Messtechnik und stellt fest, tatsächlich, da ist auch einer. Und der ist genauso, wie man es vorher berechnet hat. Ja, und dass das funktioniert. Das ist also dieses Merkwürdige. Und wenn man in die Theorie hineinguckt, in die Physik, dann ist das ein Riesengebäude, wo alles ineinander greift. Aber ja, und da sind wir wieder beim Anfang, die ganz unteren Fundamente, die hängen in der Luft.
Und es ist ja verblüffend genug, dass erst die Theorie da ist und dann die Beobachtung. Wir erwarten ja von der Naturwissenschaft genau das Gegenteil. Wir erwarten, dass jemand was beobachtet und das dann zu erklären versucht, eine Theorie aufstellt. Es ist aber in vielen Fällen so gewesen, dass die Theorie oder die Berechnung, die Formel da war und dann erst eine Beobachtung gekommen ist.
Nein, nein, also das ist, würde ich jetzt mal sagen, so halbe halbe. Ah, ja. Also die berühmte Quantenphysik ist dadurch entstanden, dass man Beobachtungen hatte. Also zum Beispiel, wie warum ein Metall strahlt, warum es da also bei einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Lichtfarbe ausgibt. Das konnte man nicht erklären. Da musste man also ganz genau messen, wie diese Farben verteilt sind. Und dann konnte erst, in dem Fall Max Planck, eine Theorie entwickeln. Also so rum ist es gegangen und auch andersrum. Also da befruchten sich Experimentalphysiker und Theoretiker gegenseitig. Und jetzt ist man mehr oder weniger bei der Theorie an ein gewisses Ende gekommen, was die Elementarteilchen angeht und die Grundkräfte. Und da sagt man, naja, mal sehen, was jetzt kommt. Also es müsste jetzt irgendwo ein Modell kommen, was jenseits des Standardmodells der Elementarteilchen ist. Mhm. Vielleicht finden wir das. Und da haben wir eben jetzt keine technischen Möglichkeiten, weil die Beschleuniger viel zu groß würden, sondern da sind wir jetzt erstmal nur auf Theorie angewiesen. Und die Frage ist jetzt, ja, ist das noch Wissenschaft, wenn ich nur spekulieren kann, nur rechnen und nichts nachweisen kann?
Ja, wir kommen jetzt wirklich an die Grenzen der Wissenschaft, wie das in Ihrem Untertitel so schön heißt. Hier ist eine Mail eingegangen von Andreas Halupka. Er fragt, halten Sie nach dem Energieerhaltungssatz ein Leben nach dem Tod aus physikalischer Sicht für wahrscheinlich?
Ja, das ist natürlich schwierig. Also die Energie selbst ist an Materie gekoppelt und Leben und Tod, ja, das ist so ein Punkt. Wir haben einen lebenden Organismus und einen toten Organismus. Beides ist die gleiche Materie. Aber was ich vorhin sagte, also da ist offenbar etwas an Information verloren gegangen. Irgendein Prozess funktioniert nicht mehr und da ist ein Qualitätsverlust eingetreten. Und das kann man allerdings nicht, soweit ich weiß, nicht mit den Energieerhaltungssatz beweisen. Da gab es Untersuchungen, also wo man beispielsweise die Seele eines Menschen irgendwie physikalisch fassen wollte. Man hat ihn gewogen vorher und hinterher und wenn da was weggegangen ist als Seele, als Bewusstsein irgendwo, müsste es ja irgendwo eine Masse geben und da ist man, was soweit ich weiß, auf kein Ergebnis gekommen.
Also das heißt, irgendetwas existiert natürlich nach unserem Tod noch. Die Elektronen zum Beispiel sind ja auch irgendwie unsterblich und die Frage ist natürlich, was mit Informationen passiert. Also die Informationen, die jetzt in meinem Körper und in meinem Gehirn drin sind, ob davon irgendetwas über irgendwelche geheimnisvollen Wege weitergeht.
Ja, das weiß man nicht. Also nach dem, was man jetzt weiß in der Physik, ist das leider so, dass diese Informationen verloren gehen. Also wenn wir jetzt nicht mit Leben und Tod gehen, sondern ganz einfach mal ein etwas angenehmeres Thema bei der Hitze vielleicht vom Schneemann reden, der schmilzt. Die Information, die in dem Schneemann gesteckt hat, ist weg. Ja, da ist einfach Ende. Wir wissen es nicht mehr. Die Information ist weg. Inwiefern das jetzt wirklich auf Leben und Tod auch zu übertragen ist, das weiß ich nicht.
Ich finde das sehr gut an Ihrem Buch, dass Sie so oft auch schreiben, das weiß ich nicht, denn das macht das Buch eigentlich spannend, während so vorgegebene Weisheiten doch oft schnell langweilig werden. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, heute Professor Rolf Heilmann zu seinem Buch Auch Physiker kochen nur mit Wasser, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen gerät, erschienen bei Herbig, Preis 20 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können sich dann runterladen, speichern, je nach Belieben nochmal anhören. In unser Klassiker-Podcast-Angebot habe ich eine Sendung vom letzten Jahr nochmal eingestellt mit Konstantin Wecker, Mönch und Krieger. Ich habe mir es auch nochmal angehört. Hochinteressantes Gespräch, sollten Sie sich nochmal anhören. Die Diskussion hat schon begonnen im Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und am nächsten Sonntag haben wir einen Gesprächspartner aus Hamburg, Professor Michael Schulte-Markwort. Er hat ein Buch geschrieben, Burnout Kids, wie das Prinzip Leistung unsere Kinder überfordert. Das ist schon ein spannendes Thema, auch ein verwirrendes Thema, denn es gibt auch Leute wie Michael Winterhoff, der bringt demnächst ein Buch raus, Mythos Überforderung. Er beklagt also gerade nicht, dass ein zu großer Druck da ist. Und die Frage ist, unter welchem Druck stehen die Kinder ganz genau? Sind das die Eltern? Ist das die Schule? Ist das die Gesellschaft? Ist das das Leistungsprinzip? Fehlt da eine gewisse soziale Kompetenz oder auch Zuwendung? Was könnte man dagegen tun in den Kindergärten, in den Kindertagesstätten, in der Schule und so weiter? Das also am kommenden Sonntag, Professor Michael Schulte-Markwort, Burnout Kids. Schönen Sonntag wünscht noch Jürgen Albers.